Hier sind wir also. Wir unterhalten uns jetzt. Ja, tun wir. Nein, gar kein Druck. Wie fangen wir an? Hast du Fragen? Überlegungen? Aber wir haben dann überlegt, dass wir vielleicht Englisch sprechen. Jetzt muss ich aber dann doch ab und zu noch mal auf Deutsch zurückgreifen, weil mein Vokabelschatz nicht ausreicht. Wir versuchen das aber auf Englisch. Wir haben vor 2 Stunden ungefähr begonnen zu diskutieren über die Ideen in Deutschland und die Ideen in Großbritannien. Du hast dir so unsere Ideen angeschaut und wir uns eure. Vielleicht kann ich erst noch mal kurz was über diesen britischen Wettbewerb erzählen oder das Projekt, das ungefähr 99 begonnen hat als Idee, die aus einer Konversation in einer Bar, in einem Pub entstand, und zwar in Finnland. Da war ich bei einer Konferenz zum Thema Bildungsgeschichte. Ian Groner, ein Kollege, ein Professor in Birmingham, der hat so eine Idee auf den Tisch geworfen, so bei einem Drink. Und zwar war das die Frage, da gab es ein Buch, das 1969 veröffentlicht wurde, Schools That I'd Like, also Schulen, die ich gerne hätte. Und wenn Sie das mal nachschauen wollen, das ist von Edward Blishen geschrieben. Das kann man auf Amazon kaufen, ungefähr für 1 Cent. Oder, naja, ein paar Cents. Das ist ein schönes kleines Büchlein, das wiederum aus einem Wettbewerb in England entstanden ist im Jahr 1967. Also, ja, etwas mehr als vor 50 Jahren. Und da wurden Kinder gefragt, ältere Kinder, also aus der Mittel- und Oberstufe, die wurden gefragt, was wären die Schulen, die sie gerne hätten. Und wir haben uns überlegt, wir sollten doch jetzt so um die Jahrtausendwende diese Frage nochmal stellen, und zwar an so viele Schüler wie möglich. Um zu vergleichen, was die Kinder 1967 gesagt haben, das wir aus diesem Buch aus 69 wissen, also das zu vergleichen mit dem, was gesagt wurde im Jahr 2000, das war ein geschichtliches Projekt. Und die Frage war, wie ist die Zeit vergangen, wie haben sich die Vorstellungen der Kinder verändert oder eben auch nicht mit den Jahren. Wir oder ich habe dann begonnen, das Internet zu nutzen, um mich mit Schulen in Verbindung zu setzen, und zwar weltweit. Um sie zu fragen, was wäre die Schule, die sie wollen? Und da gab es einige sehr interessante Ergebnisse, sehr interessante Daten. Und dann habe ich gedacht, das müsste man noch ausweiten. Und dann habe ich das Telefon genommen und habe den Guardian angerufen und habe dann denen also meine Idee vorgestellt, so eine Art Wettbewerb zu haben mit dem Titel The School That I'd Like. Im Jahr 2000 war das. Und so haben wir begonnen. Ich würde also sagen, das hatte immer eine historische Dimension. Dieses Projekt in Großbritannien, und das ist auch immer noch so. Denn wir haben das Material aufgehoben, das wir 2001 erhoben haben das in einer Art Archiv aufgehoben, weil die Vorstellungen von Kindern und die Ideen von Kindern sind sehr wertvoll und Archive schätzen diesen Wert. Es ist also sehr wichtig, das aufzuheben für die Historiker der Zukunft, um zu sehen, was verändert sich mit der Zeit? Wenn Sie sich unser Buch anschauen, das heißt auch The Scholar Alike, dann sehen Sie, dass wir verglichen haben, was in den 60er Jahren gesagt worden war von den Kindern und das, was 2000, 2001 gesagt wurde. Und raten Sie mal, ganz viel war wirklich ähnlich. Und wenn ich mir jetzt das deutsche Projekt anschaue, dann gab es auch da sehr viele Ähnlichkeiten zwischen dem, was die Kinder wertschätzten in der Bildung, in der Ausbildung. Du hast gesagt, dein Interesse liegt eher im historischen Vergleich. Mein Interesse im Projekt war tatsächlich eher politisch. Die Frage, also was Kinder verändern wollen in Schulen und die Ideen, die da in unserem Projekt aufkamen, mehr Gemeinschaft und nicht so sehr individuelles Le Lernen, grüne, ökologische und nachhaltige Schulen, saubere Toiletten. Und ich frage mich, wo sind diese Ideen, die ja nicht wirklich revolutionär sind? Warum hat das die politische Debatte überhaupt nicht beeinflusst? Das wäre vielleicht auch meine Frage an dich. Mit Ihrem Wettbewerb, was ist da passiert? Nun, viel ist passiert. Ich interessiere mich natürlich nicht nur für die historische Perspektive, sondern auch für die Bildungsaspekte. Die Kinder haben sehr oft materielle Dinge erwähnt. Dinge, die man anfassen kann, die man hören kann, die man riechen kann. Insbesondere ihre Zeichnungen und ihre Modelle für Klassenzimmer und für Schulen, die diese Durchdringbarkeit der Schulen, die Zugänglichkeit. Zum Teil waren das recht radikale Ideen, also zum Beispiel Mauern einreißen. John Dewey hatte ja eine ähnliche Vorstellung der Beziehung zwischen den Schulen und der Umgebung. Wenn man sich aber fragt, was verhindert Veränderung und Bewegung? Nun, es passiert ja sehr viel. Ich habe hier eine tolle Schule gesehen in Berlin gestern, wo Architekten mit Kindern zusammengearbeitet haben, um Klassenräume neu zu gestalten, neu zu designen. Gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, was Kinder getan haben, um bequeme und schöne Umgebungen zu schaffen. Aber das Ganze war natürlich auch gefährdet, weil die Lehrer brauchen auch Speicherraum. Also dann war dieser Raum, den die Kinder entworfen und designt hatten, war ihnen wieder genommen worden, weil die Lehrer keinen anderen Platz hatten, um ihr Material zu speichern. Und das sind interessante kleine Beispiele, wie es tatsächlich hier so Machtverhältnisse gibt. Ein letztes Wort. Ja, ich weiß, die 10 Minuten sind sehr schnell vorbei. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, was auch wichtig ist, was auch eine Rolle spielt, wenn wir über Bildung sprechen, über Ausbildung sprechen, über Jobs und Arbeit für die Zukunft. Wie bereiten wir Kinder auf wirtschaftliche Aktivitäten vor, dass sie Geld verdienen können? Ich denke, das ist etwas, das uns davon abhält, eine andere Art von Schule uns vorstellen zu können. Wenn es bei Bildung darum geht, die eigenen Talente zu finden, die eigenen Begabungen zu finden, dann ist das etwas Schönes, was man der Gesellschaft bieten kann, sei es wissenschaftlich, künstlerisch, im Pflegebereich oder musikalisch. Wenn es darum geht, sein Talent zu finden, dann sollte Bildung und Ausbildung vielleicht so organisiert werden, dass es nicht auf einen Job ausgerichtet ist, sondern auf die Frage, wie kann man in Zukunft einen Beitrag zur Gesellschaft leisten? Vielleicht brauchen wir eine wirtschaftliche Basis natürlich, wo der Staat Geld gibt, der uns davon abhält, einen Job suchen zu müssen. Ich denke, das ist eine sehr radikale Idee, aber es geht darum, wie wir die Schule anders organisieren können. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich habe da noch etwas hinzuzufügen. Das Interessante hier in den Vorstellungen, den Ideen der jungen Menschen war der Wunsch, vorbereitet zu sein, vorbereitet zu werden auf die Arbeit und nicht so sehr ein anderes Leben zu haben. Das waren die Kleineren. Die Älteren wollten tatsächlich aufs Leben vorbereitet werden. Auf die Arbeit, aufs Arbeitsleben. Vielleicht ist es, weil sie gar keine Alternativen sehen. Vielleicht. Wir werden das später diskutieren verschiedene Zukunftsregimen. Das werden wir mit Carrie Facer diskutieren. Jetzt möchte ich euch beide bitten, euch hier in unserem kleinen Wohnzimmer niederzulassen. Wir machen nämlich nachher noch weiter mit der Konversation.
I'd like to ask Carrie Facer. Well, Robert and Kathy gave us.
Robert und Cassie haben uns eigentlich eine wunderbare Steilvorlage geliefert. Das Buch war ja wirklich eine unglaubliche Inspiration für das Projekt. Aber zentral ist ja vor allen Dingen auch die Kritik an der Monokultur dieser einzigartigen Zukunft, einer Zukunft, die so stark getrieben wird von einer Umsetzbarkeit, Carrie Facer. Warum ist das so wichtig, frage ich mich. Naja, Schulen sind ganz stark davon geprägt, dass es eben diese eine Zukunft, diese eine Wirtschaft gibt. Aber die Realität ist, dass es doch ganz unterschiedliche Zukünfte gibt und wir gar nicht genau wissen, was am Ende die Situation sein wird. Wir haben es mit disruptiven Umweltveränderungen zu tun. Wir haben es mit einer alternden Gesellschaft zu tun. Wir haben es mit technologischem Wandel zu tun, der unterschiedliche Formen der künstlichen Intelligenz und des Maschinenlernens mit sich bringen wird. Und wir werden unterschiedliche Wirtschaftssysteme haben, die unterschiedlich erfolgreich funktionieren. All das bedeutet Unsicherheit, Ungewissheit mit Blick auf die Zukunft. Und was unsere Schulen und unsere Universitäten angeht, heißt das, dass wir nicht nur den Aspekt der Angst diskutieren dürfen. Denn oft ist es ja so, wenn dieser Punkt diskutiert wird, dass die Reaktion ist, Hilfe, was mache ich jetzt? Aber wir sollten dem gegenüber hingehen, welche unterschiedlichen Welten kann es denn geben? Und wie werden wir leben? Nun, wir haben ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ansätzen schon in den Projekten gesehen. Nachhaltigkeit spielte dort eine große Rolle. Und interessant ist ja übrigens auch, dass wenn man hingeht und junge Menschen fragt, in welche Richtung geht es, dann haben wir immer im Kopf Nachhaltigkeit einerseits und das Digitale andererseits. Und die Frage ist, wie lässt sich das miteinander verbinden? Das ist ganz wichtig. Es gibt ein Projekt, was ich ganz besonders schön finde, weil es sich eben versucht, mit dieser Verbindung zwischen dem Physischen und dem Digitalen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir werden das Chaos, das wir selbst angerichtet haben, nicht hinter uns lassen, wenn wir versuchen, entweder den Planeten oder unseren Körper zu sehen. Wir müssen beides zusammen denken. Gut, es sind schon etliche Jahre vergangen, seit das Buch erschienen ist, von dem ich sprach. Keine Wahl, Carrie, das ist lange her. Und ich wollte gerne fragen, was denken Sie heute über Schulen und die Rolle der Schule? Manche sagen, da hat sich nichts geändert. Vor allen Dingen, was die Beziehung zwischen Schule und Gesellschaft angeht, hat sich nichts geändert. Aber ich denke, dass die Beziehung zwischen Schule und Gesellschaft nach wie vor unglaublich wichtig ist. Es gibt einige Punkte, die ich nicht ausführlich genug angesprochen habe im Buch, wie nämlich zum Beispiel die Frage, wie leben wir mit Ungewissheit, wie leben wir damit, dass wir nicht wissen, wie es morgen aussehen wird und wie schaffen wir es, flexibel genug zu sein. Wir müssen auch überlegen, welche ethische, moralische Verantwortung wir heute tragen. Das ist ganz besonders wichtig in der Situation, in der wir heute sind. Und was ich spannend fand heute, sind genau diese Prototypen, die Möglichkeiten, die es gibt, Risiken einzugehen, Fehler zu machen, daraus zu lernen. Das ist das, worum es geht. Es gibt nirgendwo Erwachsene, die in der Lage wären, tatsächlich alle die Probleme, die uns möglicherweise beschäftigen werden, zu lösen. Junge Menschen müssen also experimentieren und zwar schnell. Und wir müssen auch lernen von unseren Experimenten. Also ich bin wirklich faszinierend, wenn ich sehe, dass hier eine Bereitschaft ist, Prototypen zu produzieren. In einem der letzten Texte, die du mir schicktest, wirfst du auch die Frage des globalen Südens auf. Warum? Ich denke, man kann nicht verallgemeinern und insofern gibt es den globalen Süden nicht. Aber im Westen sind wir sozusagen festgefahren. Es gibt bestimmte Arten und Weisen, in denen wir arbeiten, bestimmte Ansätze, die wir immer wieder versuchen. Und das ist dumm. Wir dürfen nicht vergessen, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, was Zeit und Wissen angeht, wie wir denken über Zeit und Wissen und auch wie wir denken über die Hoffnung. Und vieles von dem, was uns kolonial geprägt hat, ist nach wie vor präsent. Viele Länder, mit denen es, um die es im Süden, im globalen Süden geht, sind Länder, die sich auseinandersetzen mussten mit kolonialen Disruptionen oder der Disruption durch den Kolonialismus. Und ich glaube, auch davon lässt sich lernen. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, hier haben wir unsere Ideen und die implementieren wir jetzt dann dort im Süden. Das wäre eine weitere neue Form des kolonialistischen Agierens, sondern wir müssen viel mehr überlegen, wo ist das eigene? Das ist eigentlich der Punkt, an dem ich eine Konferenz gerne beginnen möchte und nicht möchte, dass ein Projekt endet. Aber wir müssen weitermachen und wir haben diese großartigen jungen Menschen vom kritischen Bildungslab, die sich genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, die Zeit ist beschränkt. Ich gehe jetzt hier rüber. Wir gehen jetzt hier rüber und wir bitten die Nächsten auf die Bühne.
Fernando Gandin, who is a professor for
Luis ist Professor für Bildungssoziologie an der Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Und ich freue mich auch auf Robert Behrens, den wir schon gesehen haben. Und auch Sie werden über das Thema Demokratisierung an Schulen sprechen. Hi, du bist hier wieder da. Wir hatten auch vorhin schon eine kurze Diskussion, während ich Kaffee getrunken habe, hast du geredet. Ja, du hattest sicherlich da die bessere Rolle zu spielen. Wir werden das noch sehen. Ein paar Themen sind schon angesprochen worden, die wir schon diskutiert haben. Aber ich erinnere mich, dass du eine sehr interessante Idee vertreten hast, nämlich zum Thema Demokratie. Zwei verschiedene Arten von Demokratie. Du hast versucht, dich darauf zu konzentrieren im Themenkomplex Bildung und Demokratie. Ja, wir haben viel über Vorstellungen der Zukunft gesprochen und viele Menschen haben gesagt, was ganz wichtig ist für die Schulen von morgen, ist, dass wir eine demokratische Erfahrung haben. Demokratie ist eines dieser Worte, das alles bedeuten kann. Das ist so eine Art leerer Platzhalter, weil man es doch mit sehr vielen verschiedenen Inhalten füllen kann. Und ich versuche mir Demokratie vorzustellen als etwas, das mindestens zwei Substanzen hat. Etwas sehr Dünnes, nämlich man geht irgendwo hin, man wählt. Man hat vielleicht ein Komitee in der Schule, einen Schulrat. Man kann die Hände heben und etwas entscheiden und das ist dann Demokratie. Aber ich denke, wir müssen mit einem anderen Demokratiekonzept denken, das etwas dicker angelegt ist. Und das würde auch die Frage angehen, warum, nicht nur wie. Wie tun wir Dinge? Wir haben viele Fragen, viele grundlegenden Fragen von warum, an wen, gar nicht so genau untersucht, wer wird gehört. Und ich denke, das ist doch ganz wichtig bei der Demokratie. Was in Bildung auch eine Rolle spielt, wenn wir über Demokratie sprechen, dann geht es sehr viel um Gleichheit, Gleichberechtigung. Das bedeutet, wir wollen allen die gleiche Stimme geben. Aber in den komplexen Gesellschaften, in denen wir leben, muss sich die Demokratie nicht nur mit Gleichberechtigung und Gleichheit auseinandersetzen, sondern auch mit Unterschieden. Wenn wir nur über Gleichheit sprechen, werden wir immer ein Problem haben. Das heißt, die Demokratie muss ein Prozess sein, nicht nur der Umverteilung von Zugang, sondern auch die Anerkennung von Unterschieden. Soll ich einfach weiterreden oder? Ja, mach. Ich habe noch zwei kleine Anmerkungen. Jemand hat vorhin gesagt, oder viele dieser Erfahrungen, die wir hier gehört haben, die sprechen von Gerechtigkeit. Und wenn wir über Demokratie sprechen, dann ist die Gerechtigkeit nicht immer unbedingt mit dabei. Ich denke, Gerechtigkeit nimmt normalerweise den Standpunkt der am wenigsten Privilegierten ein und nicht den Standpunkt der Mehrheit. Dementsprechend denke ich, dass Demokratie und Gerechtigkeit nicht so einfach sind. Wir müssen sie irgendwie zusammenführen. Und zu guter Letzt, oft ist es so, wenn wir über Demokratie sprechen, dann vergessen wir zu sagen, oh, in der Schule lernen wir Mathe und Chemie und Philosophie. Und wie machen wir das? Durch Üben. Wenn wir aber über Demokratie sprechen, dann sagen wir, na, in der Zukunft geht ihr in die Gesellschaft und das ist es, was ihr macht. Aber wir leben und lernen nichts über Demokratie, weil wir sie nicht praktizieren. Wir erwarten einfach, dass sie irgendwie magisch erscheinen wird, weil jeder weiß, was Demokratie ist. Und ich glaube, in den Schulen brauchen wir da mehr an Überlegungen, dass Demokratie etwas ist, das wir leben. Und ich denke, wir haben da sehr viele Beispiele für gesehen. Und ich sehe auch hier den Widerspruch, weil insbesondere im deutschen Schulsystem haben wir keine sehr demokratische Basis. Du hast vorhin über die weniger Privilegierten gesprochen. Die sollten mehr Stimmrecht haben, mehr Möglichkeiten der Teilhabe. Teilhabe, das ist was ihr in Brasilien macht. Community-Arbeit, was macht ihr da genau in Brasilien, um diese Teilhabe, diese Partizipation zu erhöhen? Ich habe da nicht zu viel Erfahrung, aber ich weiß von einem Beispiel in Porto Alegre. Das ist eine Bürgerschule, so heißt das. Und was dort gemacht wurde, wurde tatsächlich Wert gelegt darauf, die Interessen der am wenigsten Privilegierten ins Zentrum zu rücken. Partizipation kann natürlich bedeuten, lass uns alle mitmachen. Ich will ein Auto kaufen und ihr gebt mir jetzt alle Geld dafür und dann nehmt ihr daran teil, dass ich ein Auto kaufe. Nun, ich meine, das ist auch Teilhabe oder Partizipation. Nein, wir müssen erstmal diskutieren, was bedeutet das denn? Es ist ein sehr kompliziertes Konzept. Es bedeutet doch eigentlich nur, dass wir alle zusammenkommen und miteinander etwas machen. Aber wenn Kinder zum Beispiel die Sprachfertigkeit nicht haben oder wenn Eltern verschiedenes Wissen haben. Wir haben uns zum Beispiel ein Projekt angeschaut, wo die Kinder darüber sprachen, wie man Gemüse anbaut zum Beispiel. Es ist ganz leicht zu vergessen, dass in einem ländlichen Gebiet die Eltern dieses Wissen haben. Das heißt, da muss die Schule tatsächlich einen Schritt zurück machen. Nicht um zu sagen, wir haben keine Verantwortung, but wir müssen hinterfragen, welche Wissensressourcen sind verfügbar, um diese Probleme anzugehen. Und da geht es darum, wessen Stimmen werden gehört. Man muss lernen, das zu tun. Ich habe vorhin über das Lernlabor gesprochen. Lernlabore sind oft Orte, wo die Kinder nicht in der Geschwindigkeit lernen, wie sie die Schule vorschreibt. Aber die Erfahrung aus Porto Alegre zeigt, dass im Lernlabor die Lehrer auch gelernt haben, wie man mit verschiedenem Wissen umgeht. Es ist also nicht nur ein Ort, wo nur wir als Lehrer Gemeinschaften unterrichten, sondern wir lernen auch, wie man lehrt und wie man die eigene Perspektive in dieses Lehren und Lernen mit einbaut. Das ist also nicht einfach. Die Verantwortung der Lehrenden ist also mehr eingebaut. Ja, natürlich, da gibt es eine große Verantwortung. Lehrer sind verantwortlich, einige dieser intellektuellen und philosophischen Tools zur Verfügung zu stellen. Wenn man da nicht ein richtiger Experte ist im eigenen Fachbereich, dann hat man doch ein Problem. Wenn man nur so die vorgeschriebenen Lehrpläne kennt, dann hat man ein Problem, wenn man die Kinder auch mal andere Fragen stellen lässt oder wenn man sagt, welche chemischen Lösungen können uns hier helfen, welche Philosophie kann uns hier helfen. Und es bedeutet also, dass Lehrer wirklich eine ganz große Verantwortung haben. Jemand hat gesagt, dass Lehrer angegriffen werden. Ja, das passiert weltweit. Und ich denke, wir müssen verstehen, dass das also nicht möglich ist ohne gemeinsame Arbeit, ohne Raum für Reflexion, für Nachdenken über die Rolle als Lehrer. Wir haben schon keine Zeit mehr, leider. Ich hoffe, wir können da vielleicht später noch weiter diskutieren. Ich danke dir.
Please share this role with us. The last dialogue is going to be.
Der letzte Dialog dreht sich um die Frage Kunst. Welche Rolle spielt die Kunst? Mai Hassaya und Marie-Therese Rudolph von der Malmö Art School bzw. von Kulturkontakt Austria werden sich damit auseinandersetzen.
Ich kann auf Deutsch sprechen, da kann ich mich etwas differenzierter ausdrücken.
Oh, put this on.
So.
So perhaps I think
vielleicht werfen wir hier tatsächlich als Schlussnote die Frage auf, was hat denn Kunst damit zu tun? Wir haben viel zusammengearbeitet mit Künstlern, Wissenschaftlern, Technikern und da entsteht ja sozusagen dieses Extracurriculare, etwas, was jenseits des normalen Lehrplans existiert, aber das Potenzial birgt für eine langfristige Implementierung. Wir müssen es aber auch aus der Perspektive des Künstlers, der Künstlerin sehen. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz interessanter Ausgangspunkt. Was bedeutet das, wenn Künstler, Künstlerinnen plötzlich im staatlichen Schulsystem sind?
Vorfeld schon kurz unterhalten über die Rolle der Künstler und auch, weil es in den unterschiedlichen europäischen Ländern auch verschiedene Ansätze gibt, brauchen Künstler, die an Schulen arbeiten, in Workshops oder Projekten, brauchen die eine gewisse pädagogische Ausbildung oder kann man die einfach so zu den Schülern quasi unvermittelt lassen oder auch oft gemeinsam mit einem Vermittler? Und die Erkenntnis unseres Gesprächs war eigentlich auch, dass Künstler sehr, sehr viel mitbringen, was sie den Schülern weitergeben können, auch in der Art der Herangehensweise an die Materie. Also nicht immer unbedingt nur im Kunstunterricht, also Musik oder bildende Kunstunterricht selbst, sondern auch in anderen Fächern, die jetzt primär vielleicht nicht so direkt den Kunstkonnex haben. Also wo es eher um das Methodische geht, wo man von sich von den Künstlern einfach sehr, sehr viel, Künstler und Künstlerinnen natürlich, sehr, sehr viel abschauen kann. Sie haben ja gemeint, Sie arbeiten in einer Institution, die auch eine spezielle Art der Ausbildung hat, wo eben diese verschiedenen pädagogischen, künstlerischen und auch sehr kritische Punkte, glaube ich, zusammenfließen. Vielleicht wäre es auch interessant zu erfahren, was hier eigentlich die Aspekte sind, die ihre Studierenden dann vorbereitet auf verschiedene Workshops.
definitely. So the
die kritischen und pädagogischen Studien an unserer Akademie sind sozusagen verortet an der Schnittstelle der unterschiedlichen Disziplinen. Und es ist Teil eines Masterprogramms, das wir anbieten. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, wir tragen hier unterschiedliche Hüte, sondern wir betrachten das Ganze als eine ganzheitliche Praxis. Wie können wir Künstler ausstatten mit den Tools, die sie in unterschiedlichen Kontexten brauchen? Und wie ermöglichen wir Räume, in denen gezielte und nicht gezielte Aktivitäten laufen können und in denen es unterschiedliche Lern- und Lehrformate gibt und gar nicht immer nur aus der Perspektive der Lehre. Wenn wir bestimmte Räume betreten, dann sind wir natürlich ganz oft die Pädagogen und oft ist es so, dass wir als Pädagogen dann um den Tisch sitzen und dann eine Art Seminar veranstalten. Wir versuchen das aufzubrechen und versuchen die unterschiedlichen Modelle zu betrachten, die uns möglicherweise weiterhelfen. Ein gutes Beispiel ist hier der 2-Stunden-Workshop gewesen, den wir hier gemeinsam realisiert haben. Das war wirklich faszinierend. Das war auch selbstorganisiert und autonom. Ein Versuch, einen Raum zu schaffen, in dem wir miteinander reden können für einen Zeitraum von 2 Stunden. Denn wir wollen ja nicht nur Antworten, wir wollen ja auch Reaktionen auf Fragen, die sich befassen mit der Frage, was ist das Potenzial von Kunst und Pädagogik?
Und es war wirklich eine ganz spezielle Erfahrung, also beinahe ein sehr meditativer Zugang auch. Also ich habe es für mich sehr viel mitgenommen. Ich würde jetzt auch noch ganz gern nochmal zurückkommen auf den Punkt Künstler an der Schule, weil es ja auch um die Frage ging, wie können Strukturen verändert werden. Und wir haben bei Kulturkontakt Austria auch verschiedene mehrjährige Programme, wo Künstler meistens auch mit dem Hintergrund einer Institution mit Schulen zusammenarbeiten und da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass sich strukturell etwas ändern kann, wenn es wirklich über einen langen Zeitraum ist, zum Beispiel, dass dann auch neue Fächer gegründet werden, wie zum Beispiel Radio oder eben ja wirklich auch Kulturvermittlung als Fach gibt es auch in einigen, leider sehr wenigen Schulen. Und wenn man jetzt für kurze Projekte oder nur einzelne Workshops an die Schule kommt, also da bin ich eigentlich überzeugt, dass sich da strukturell nichts ändern lassen kann, ja. Insofern ist die Frage, kann man sowas institutionalisieren oder nicht? Ja.
I think we also
ja, auch darüber haben wir ja schon kurz gesprochen. Was bedeutet es denn, Strukturen zu ändern? Das müssen wir ja auch fragen. Ein dänisches Beispiel vielleicht. Da wurde 2012 eine Studie durchgeführt zur Frage, was bedeutet es, wenn man Kunst nicht nur als Lehrfach anbietet, sondern wenn Kunst Bestandteil aller Fächer wird. Und das führte auch im Übrigen zu einer erhöhten Förderung durch den dänischen Kunstrat, damit Künstler und Künstlerinnen an den Schulen arbeiten könnten. Man hat dadurch unterschiedliche Perspektiven, neue Blickwinkel. Es geht also nicht nur darum, einfach nur ein weiteres Projekt zu gründen, sondern es geht um langfristige Strategien. Es gibt also noch keine Lösungen. Nach wie vor ist das Ganze auf der Projektebene, aber es ist doch ein Versuch einer Implementierung. Und es gibt natürlich auch einen Riesenunterschied zwischen den Bildungssystemen in den einzelnen Ländern. Ich bin zum Beispiel im dänischen System aktiv, aber ich lehre auch im schwedischen Kontext und das sind beides sehr ähnliche Systeme, die sich gleichzeitig deutlich unterscheiden und dann haben wir den deutschen Kontext wiederum und es ist ganz interessant mal zu schauen, welche Themen sich jeweils an den Schulen herausbilden. Auch was wir hier im Rahmen des Projekts gesehen haben, war in diesem Zusammenhang ausgesprochen spannend. Die Frage ist, wie schaffen wir das, diesen experimentellen Rahmen ein Stück weit hinter uns zu lassen. Es ist interessant, das einmal durchzudenken und Räume zu öffnen, die sich dann einfügen lassen in die unterschiedlichen Schulen. Vielleicht willst du noch etwas sagen zu deinen Projekten?
Wir Kulturkontakt Austria hat mehrere Projekte eingeladen oder beziehungsweise eigentlich Künstlerinnen und Kulturvermittlerinnen, sich Konzepte zu überlegen zu der Fragestellung. Und wir hatten auch einige Schwerpunkte, eben Digitalisierung, also die eigentlich natürlich hier mit der ganzen Konferenz, mit der Auftaktkonferenz auch in Zusammenhang standen, Digitalisierung, Mehrsprachigkeit und auch Räumlichkeit. Ja. Und dabei war es uns auch wichtig, dass wir eben so wie die Projekte grundsätzlich vom Kulturkontakt aus sind, dass da einfach Künstler und Künstlerinnen wirklich da mit eingebunden sind und nicht, dass die Schule sozusagen jetzt selbstständig arbeitet ohne die Begleitung, die künstlerische. Und die, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich auf die einzelnen Projekte näher eingehen soll, weil wir die vorher schon alle kennengelernt haben. Vielleicht was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ist, dass es ja auch den Prozess der kulturellen Schulentwicklung an sich gibt, der jetzt auch etwas, also mehr forciert wird in Österreich, und der ist eingebettet in den großen Prozess der schulischen Qualitätsentwicklung, und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten für längerfristige Zusammenarbeiten und die auch wirklich am Schulprofil etwas ändern würde. Und da steht es natürlich außer Frage, dass hier Künstlerinnen, Vermittlerinnen und auch Institutionen eine maßgebliche Rolle spielen und oft auch nämlich die direkt im direkten Umgebung sind der Schule. Also jetzt auch ganz räumlich, die man oft auch gar nicht so wahrnimmt. Man geht täglich an diesem kleinen Theater vorbei und eigentlich könnte mit dem ja eigentlich eine Kooperation eingehen. Also oft muss man gar nicht so weit schauen, um einen geeigneten Partner oder eine Partnerin zu finden. Genau. Ich glaube, wir müssen dann auch.
Ja. So time up now.
Ja. Ja.
Please join us on this side.
Bitte kommen Sie hier zu uns, und das ist jetzt auch die Möglichkeit für uns, die Diskussion auch zu öffnen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie gerne noch kommentieren würden. Wenn nicht, würde ich Sie gerne noch alle mit einer letzten Frage bedenken. Wir haben nur vor nur einem Jahr begonnen, aber die Welt hat sich sehr verändert. Wir stehen vor großen neuen Herausforderungen in der politischen Situation. Was sind da eure Ansichten? Es ist sehr schwierig. Wir haben da auch schon viel drüber gesprochen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber was ist eure Ansicht? Wie würden Sie mit den politischen Entwicklungen umgehen, wenn Sie also Lehrer in einer Schule wären? Ich weiß es nicht. Ich muss mich aus institutioneller Perspektive damit befassen. Wenn wir also uns nur kurzfristig mal vorstellen, wie das so wäre. Ich denke, das Wichtige ist, dass wir realisieren müssen, dass wir das nicht ignorieren können, dass die Schüler in einer Welt leben, die wahrscheinlich immer angsteinflößender wirkt. Oder man ermutigt sie, sich immer mehr vor anderen Leuten zu fürchten. Und die Schule bleibt einer der letzten öffentlichen Orte, wo wir Konversationen über Differenzen hinweg, über Unterschiede hinweg haben können. Und dementsprechend scheint es mir ganz essentiell zu sein, dass wir Räume in den Schulen finden, um darüber zu sprechen, was passiert, ohne zu vereinfachen, was da passiert, und auf eine Art und Weise, die es Studenten und Schülern ermöglicht, darüber zu sprechen, wovor sie Angst haben, was sie hoffen, und vielleicht ihnen zu ermöglichen, lang genug darüber zu sprechen, um zu sagen, was können wir hier tun? Ich denke, eines der großen Probleme, wenn wir so viele verschiedene Dinge haben, die hier passieren, Naomi Klein hat das als Schockdoktrin bezeichnet, so viele verschiedene Dinge passieren überall auf der Welt und dann weiß man gar nicht, wo man handeln soll. Und die Realität ist, man handelt dort, wo man steht. Und die Lehrer stehen an einem ganz tollen Ort, in einem öffentlichen Schulraum, wo sie Konversationen über Differenzen und Unterschiede ermöglichen können. Und was man wissen muss, wenn man da agiert, dann werden auch andere an anderen Orten agieren. Wir sind nicht ganz auf uns allein gestellt. Andere kommen dazu, andere arbeiten, andere handeln. Und wir dürfen die Enormität der Veränderungen hier nicht. Die Politik ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja noch ganz viele andere Dinge, die auch für Disruptionen sorgen werden. Und wir können nur handeln, wo wir selbst sind, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, wir haben sie. Was wir nicht tun dürfen, ist so zu tun, als würde das nur da draußen passieren und sei zu groß für uns. Die Schulen sind einer der wenigen Orte, die wir noch haben, wenigen öffentlichen Orte, wo wir diese Konversation führen können. Und Schule können da tatsächlich als öffentlicher Ort fungieren und mehr öffentliche Orte generieren. Und das brauchen wir. Eines der Projekte, das sich mit der Asymmetrie von Erwartungen und Realität auseinandersetzt, beschrieb in einer Konversation am Rande, dass es in dem Projekt eigentlich zum Schluss zum Anger Management führte. Also Wutbeherrschung sozusagen. Haben Sie das in Ihren Projekten zum Thema Demokratisierung auch gesehen? Also Angst und Wut? Ja, das ist heute erst passiert. Aggressionsbewältigung. Die haben den Unterricht allein gemacht, selbst. Und ich war da, falls sie mich brauchten. Und dann gab es offensichtlich einen Hilferuf. Sie sagte, das ist so intensiv. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Erfahrung. Was bedeutet das zu unterrichten? Es ist intensiv. Manchmal versuchen wir natürlich, der Gruppe zu folgen. Weil wenn man das nicht macht, dann ist es ja noch viel intensiver, weil man gegen die Gruppe arbeitet. Und in diesem Augenblick habe ich dann übernommen. Und es war gut, dass ich geholfen habe. Aber ich sah auch enttäuschte Gesichter, weil sie es nicht alleine geschafft haben. Ich denke, das war eine Art erzieherischer Prozess, um zu zeigen, was bedeutet es denn, ein Lehrer zu sein. Und wir hatten dann ein paar Instagram-Posts darüber. Wir haben dann auch gesagt, lasst eure Wut da raus, postet das, diesen ganzen Prozess. Und zum Schluss war dann alles gut. Aber ich denke, das ist Teil des Projekts. Im Fall dieser Bürgerschule ist viel Zeit vergangen und es gab auch immer wieder Rückschritte für die progressive Bildungsszene in Lateinamerika. Wie hat diese Enttäuschung das Schulleben beeinflusst? Nun, das ist etwas, womit ich mich jetzt befasse. Und auch die Frage, was machen wir, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen? Das ist es, was man dann macht. Man geht zurück, man revidiert, man schaut sich Beispiele an, wo Demokratie gelebt wurde in diesen Erfahrungen und man macht diese Erfahrungen sichtbarer, weil Sichtbarkeit bedeutet auch Hoffnung. Wir haben ja vorhin schon über Hoffnung gesprochen. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, die nicht viele Räume für Hoffnung schafft. Und das ist sehr dramatisch, würde ich sagen. Wenn wir die Räume, in denen Hoffnung entsteht und existiert, nicht reproduzieren und wenn wir keine Lösungen finden, dann ist man frustriert und man nutzt die öffentlichen Räume, die die Schule zur Verfügung stellt. Es gibt also sehr viele Projekte, auch in Porto Alegre, die das machen, statt nur zu sagen, alles war gut, als wir noch eine Regierung hatten, die uns unterstützt hat und jetzt können wir gar nichts mehr tun. Aber nein, man macht genau das Gegenteil. Man sagt, weil wir etwas aufgebaut haben, werden wir weiter Dinge aufbauen, auf dieser Basis. Hoffnung ist sehr powerful, also sehr, sehr, sehr mächtig. Aber es ist nichts Romantisches. Hoffnung muss die Hindernisse kennen, muss auch innerhalb dieser Hindernisse arbeiten. Und Hoffnung muss auch die Begrenzungen, die Einschränkungen verstehen. Und die Einschränkungen zu verstehen, ist der erste Teil des Handels, des Reagierens, des alternativen Kreierens, des Dokumentierens. Ich denke, das ist vielleicht das wichtigste politische Projekt unserer Zeiten, zu dokumentieren, wo die Hoffnung noch blüht. Wenn wir nochmal anknüpfen an die Diskussion, was Kunst in der Schule beitragen kann, was wäre Ihre Ansicht, Ihre Perspektive? Ist es Umgang mit Unsicherheit oder auch hier wieder so eine Art Wutbeherrschung? Ich denke, es wäre schwierig zu sagen, Unsicherheitsbewältigung, aber vielleicht könnte man sagen, es ist die Eröffnung eines Raums für alternative Diskussionen. Und alternativ ist hier gar nicht so leicht gemeint, sondern es geht wirklich darum, materielle Erfahrungen oder methodologische Erfahrungen zu haben. Das ist ganz wichtig. Veränderung ist natürlich ein großes Wort, aber Veränderungen in der Struktur, Rupturen in den Strukturen bieten eine neue Denkweise, eine neue Sichtweise, eine neue Existenzweise. Und das kann komplex sein, das kann frustrierend sein, es kann all das sein. Aber es kreiert einen Raum. Gestern waren Sie von uns allen die optimistischste. Vielleicht, weil der Sonnenuntergang so schön war, oder ist es die historische Perspektive? Ich sollte sagen, ich hab gesagt, dass der Brexit nicht stattfinden wird. Die haben alle gelacht. Ich habe gesagt, wartet nur, es wird nicht passieren. Nein, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Ich war optimistisch. Wir leben in der wahren Welt. Und die Frage ist, wie können wir Bildung organisieren, um diese Welt anzugehen? Wir arbeiten mit sehr verletzlichen Kindern, ob sie 14 Jahre alt sind oder 4 Jahre alt sind oder 18. Ihre Verletzlichkeit. Wir haben vorhin über Furcht und Angst gesprochen. Und es gibt auch ein Bewusstsein für geistige Gesundheit und Probleme, die junge Menschen haben in der Schule oder auch später im universitären Leben. Es gibt Sorgen um das mentale Wohlbefinden. Und ich denke, das hängt eng mit der Welt, in der wir leben, zusammen. Es scheint einen Anstieg zu geben, ob wir das nur mehr feststellen oder mehr dokumentieren, aber es ist wohl so, dass es einen Anstieg des mentalen Unwohlseins gibt. Wir haben über Räume gesprochen, über Lehrpläne gesprochen, über Wissen gesprochen und die Projekte hier sind fantastisch. Ich war besonders beeindruckt mit den Projekten, die sich aus der Schule herausbewegt haben und mit den Kiezen, mit der Umgebung zusammengeschlossen haben. Das dann wieder in die Schule zurückgebracht haben. In meinem Land werden die Schulen zunehmend zu Forts, zu Festungen mit elektrischen Zäunen darum. Und es gibt keine Möglichkeit, rein und raus zu gehen. Wir haben viel über Räume gesprochen und Orte gesprochen. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist die Zeit. Und ich habe festgestellt, dass viele der Kinder, die ihre Ideen hier in diesen deutschen Projekten vorgestellt haben über Zeit gesprochen. Die wollten Auszeiten, mehr Zeit zum Denken, Räume, wo sie denken konnten, wo sie Auszeiten nehmen konnten, mehr Freizeit. Und Zeit ist also ein ganz wichtiges Thema, denn Zeit ist auch ein Aspekt des Designs in der Lehrplanung und Lehrplanaufstellung. Also Zeit, Raum und menschliches Leben. Ich denke, die gehören zusammen und das ist ganz wichtig. Also man darf die Zeit nicht vergessen. Guter Moment, das nochmal zu sagen. Robert, Sie haben alle Eingaben zu diesem Wettbewerb gesehen. Sie waren von Anfang an beim Projekt dabei. Sie haben diese Materialien durchgeschaut und hatten Sie Momente, wo Sie gesagt haben, das ist symptomatisch für diesen Punkt in der Geschichte? Oder hatten Sie eher das Gefühl einer historischen Konstante oder einer universellen Konstante? Gab es etwas, das symptomatisch war für diese Situation? Wenn ich meine Meinung sagen darf, dann bin ich wahrscheinlich nicht der Optimistischste hier im Raum. Ja, das habe ich mir fast schon vorgestellt. Ich habe darüber nachgedacht, als Sie Ihre erste Frage gestellt haben. Und Sie haben dann sehr optimistisch von der Schule als öffentlichem Raum gesprochen, wo Diskussionen möglich sind. Ich arbeite in einer Schule 3 Tage die Woche und ja, es gibt diese Räume, das ist möglich, aber es gibt auch diese Machtverhältnisse in Schulen, die hierarchisch sind und die eben keine Diskussionen zulassen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das war etwas, das haben wir in den Vorstellungen der Kinder gesehen, in den Ideen der Kinder. Ich habe das gegen Ende unserer Diskussion schon gesagt. Es gab diesen Wunsch, Teil der Gesellschaft zu sein. Und gleichzeitig gab es das Bewusstsein, dass diese Gesellschaft nicht funktioniert. Also dieser Widerspruch war für mich sehr offensichtlich. Wir wollen also nicht so viel Stress haben, wir wollen mehr Freizeit haben, wir wollen Räume, in denen wir uns bewegen können. Und wir wollen einen Ort, wo wir schlafen können. Und andererseits wollen wir das aber machtvoller. Wir wollen, dass es die Bedürfnisse der Schule erfüllt. Und ich fand das sehr interessant, diesen Wunsch, Teil der Schule zu sein, den Wunsch, die Anforderungen zu erfüllen, des Arbeitsmarkts und der Schule und auch diese Wünsche, die produziert wurden, die naja, man geht dahin, um sich zu entspannen und dann geht man zurück in die Gesellschaft. Und jetzt ist doch die Frage, haben wir die richtige Frage gestellt mit unserer Schule? Denken wir über unsere Schule, über die Schule als solche, über die Schule vor 40 Jahren, über die Schulgesellschaft? Die Frage ist, wie wollen wir lernen? Das ist vielleicht eine bessere Frage. Nicht so sehr, wie können wir die Schulen neu designen? Das ist sicherlich eine ganz gute Schlussbemerkung zur Frage, wie wollen wir lernen, wie wollen wir die Gesellschaft. Ich möchte gerne noch ganz kurz was. Nun, ich glaube nicht, dass es hier eine Frage von entweder oder ist. Man sollte nicht wählen müssen zwischen einer demokratischen Erfahrung in den Schulen auf der einen Seite und einer sehr effektiven Curriculumsplanung auf der anderen Seite. Ich denke, wir müssen diese Dinge kombinieren, sonst wird das Ganze nicht sehr erfüllend sein. Und wir haben eine Verantwortung, uns vorzustellen, was ist die Rolle unseres jeweiligen Studienfaches oder Gebiets? Wie können wir neue Tools für die Probleme, die wir haben, finden? Und wir müssen das Ganze auch noch demokratisch tun. Es ist also nicht eine Wahl. Wir müssen da nicht entscheiden zwischen diesen beiden Dingen. Wir können das gemeinsam zusammentun. Und die Institutionen, die wir haben, die sind zu mächtig, als dass wir von ihnen weggehen könnten. Was ich weltweit überall beobachte, sind Entscheidungen, die getroffen werden von verschiedenen Gruppen, die sagen, wir können weggehen, aber andere können das auch nicht. Und eine der großen Herausforderungen ist die Frage, was ist die neue Art der Institutionen? Wenn ich also über Schulen als öffentliche Räume spreche, dann bin ich mir bewusst, dass sie das nicht unbedingt sind, aber sie haben das Potenzial, es zu sein. Und das ist es doch, worüber auch Louis gesprochen hat. Wo sind die Räume für Hoffnung, für Möglichkeiten, für Chancen? Und was wir bei den Schulen haben, ist, dass da intrinsisch ganz tief drin Orte sein sollten. Ganz egal, mit wem man spricht, gibt es diese Möglichkeiten und das kann man so aufbrechen. Es ist also ganz essentiell, die Art und Weise, wie wir die Herausforderungen angehen in den nächsten Jahren. Wir sollten Kinder nicht mit diesen Fragen der Nachhaltigkeit konfrontieren. Das ist unser Problem. Wir müssen CO2-Ausstoß in den nächsten 8 Jahren um 70% reduzieren, um die Ziele der Klimakonferenz in Paris zu erreichen. Und das ist nicht die Verantwortung der Kinder, die da Gemüse anbauen. Wir müssen das tun, und zwar jetzt. Aber die Schule ist ein Raum, durch den wir so viele andere Themen diskutieren können. Wir müssen das auch offen halten als einen solchen Raum der Möglichkeiten. Es ist gut, dass Sie mich beide überzeugt haben, dass wir nochmal zurückgehen zu diesem Weg, weil was mich in diesem Projekt vorangebracht hat, ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich die Schule nach einer Diktatur verlassen habe. Und ich habe jetzt gesehen, wie Schulen neu aufgebaut werden können. Und ich denke, die problematische Situation in Deutschland ist, dass wir etwas verloren haben. Und zwar die Hoffnung, Institutionen aufzubauen oder neu aufzubauen oder neu zu entwerfen. Das letzte Mal, als ich hier war, haben wir darüber gesprochen. Wir haben so ein bisschen aus dem Auge verloren, dass es auch Studentenstreiks gibt. Und ich denke, jetzt ist es eine tolle Chance, den Schülern und Studenten dabei beizustehen, sich tatsächlich zu wehren, dass es eben Situationen gibt, wo es um die zu mentalen Problemen führen, die die Schüler überlasten. Und wir müssen den Schülern wirklich zeigen, dass sie die Möglichkeiten und die Rechte haben in dieser Welt. Der Supreme Court of Justice, also der Bundesgerichtshof. Na, das ist ja ganz progressiv bei manchen Themen, aber ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Wir haben gehört, dass Lehrer nicht streiken sollen oder dürfen. Stimmt das? Wie sieht das jetzt aus, dass die Lehrer streiken dürfen oder nicht? Wenn sie also Beamte sind, dann dürfen sie das nicht. Nein, dann dürfen sie nicht streiken. Das heißt, das müssen die Kinder tun. Ja, manchmal tun sie das auch. Es gibt viele kleine Orte, wo sie streiken. Und da wird das Digitale dann interessant, weil die Frage ist, wie verbindet man? Wie verbindet man sich? Wie verbindet man das? Robert, hier haben wir vielleicht eine privilegierte Situation in Berlin, weil die Lehrer ja nicht mehr verbeamtet werden. Die könnten also streiken. Und vielleicht könnten wir da etwas erreichen mit den Studenten, mit den Schülern gemeinsam. Auch über soziale Medien, ja, das könnte vielleicht funktionieren. Das wäre also nicht die erste Bewegung, die aus den sozialen Medien entstanden ist. Und vielleicht müssen wir das Ganze noch unterstützen. Viele Kinder sind auf die Straße gegangen vor 2 Wochen am Sonntag gegen Rechtsextremismus. Das waren vor allem junge Menschen, die da auf der Straße waren. Vielleicht gibt es also tatsächlich Hoffnung. Ja, und das war toll, das Ganze in den sozialen Medien wie Twitter zum Beispiel weiterzuverfolgen. Der Tag war sehr lang. Wir haben eine Diskussion bis 7 Uhr versprochen, aber ich habe das Gefühl, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir alle gesagt haben, was gesagt werden musste und die Situation beschrieben haben, die Aufgaben beschrieben haben, die vor uns liegen. Ich hoffe, Sie teilen diesen Eindruck. Wir würden Sie ganz herzlich einladen, morgen wiederzukommen zum Ideenwettbewerb und unser Präsident wird die Kinder also direkt ansprechen. Ich denke, das wird sicherlich eine ganz wichtige Institution sein. Letztes Jahr haben wir ein paar der Schüler zum Bundespräsidenten mitgenommen und das hat dann auch wieder Projekte beeinflusst, die daraus entstanden sind. Der Präsident in Deutschland muss die Kontinuität leben. Das ist also sehr deutschlandspezifisch hier. Und es sind die Institutionen, die wir haben. Und ich denke, wir können das Beste daraus machen. Ich hoffe, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Alles gut? War es okay?